Marita Haibach, Handbuch Fundraising. Spenden, Sponsoring, Stiftungen in der Praxis. Wir kennen die tapferen Spenden- und Unterschriftensammler, die auf belebten Straßen für die Zwecke gemeinnütziger Organisationen werben. Wir wissen, dass Institutionen wie NGOs auf Drittmittel und freiwillige Zuwendungen angewiesen sind. Aber nur die wenigsten wissen, dass sich das Fundraising fernab der Fußgängerzonen längst zu einer professionellen Branche etabliert hat. Diese Blinks beleuchten die Ursprünge des Fundraisings in den USA und Europa. Sie liefern einen Überblick über den globalen Spendenmarkt und die Beweggründe derer, die spenden. Sie erklären, wie strategisches Fundraising-Management aussieht und welche Eigenschaften erfolgreiche Fundraiser erfüllen müssen. Blink Nummer 1. Fundraising meint die Beschaffung von Mitteln und unterscheidet sich vom klassischen Marketing. Fundraising ist heute den meisten von uns ein Begriff. Wir wissen, dass besonders gemeinnützige Organisationen auf freiwillige Zuwendungen angewiesen sind. Aber die wenigsten wissen, dass es einen globalen Spendenmarkt gibt, auf dem professionelle Fundraiser mit speziellen Fähigkeiten um begrenzte Drittmittel buhlen. Zeit für einen Rundumschlag. Der Begriff Fundraising setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Fund für Geld oder Kapital und Raise für Auftreiben. Das deutschsprachige Äquivalent wäre die Mittelakquisition oder Mittelbeschaffung. Der Begriff gelangte in den 1990er Jahren nach Deutschland, als sich gemeinnützige Organisationen, im Englischen Non-Profit Organizations oder kurz NPOs, auch hierzulande stärker um die aktive Einwerbung von Ressourcen bemühten. Das wurde anfangs immer wieder als unangenehmes Betteln gegeißelt, hat sich aber seit der Jahrtausendwende als fester Katalog aus Strategien und Maßnahmen etabliert. Mit Ressourcen sind übrigens nicht ausschließlich Spenden gemeint. Geld spielt zwar die größte Rolle, aber die zugewendeten Mittel umfassen auch Dienstleistungen, Informationen und Sachmittel. Die Aktivitäten der Fundraiser richten sich sowohl an öffentliche als auch an private Förderinnen und Förderer und können haupt- und ehrenamtlich ausgeführt werden. Der Kern der Arbeit ähnelt dem Marketing. Die Fundraiser kommunizieren das Wertversprechen einer Organisation, um potenzielle Förderer zu möglichst hohen und regelmäßigen Zuwendungen zu bewegen. Ihr professionelles Engagement wird immer wichtiger, weil inzwischen viele NPOs und Unternehmen um die begrenzten Ressourcen auf dem Spendenmarkt kämpfen. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied. Beim klassischen Marketing soll ein Austausch initiiert werden. Das heißt, eine Kundin zahlt und erhält dafür ein Produkt oder einen Service. Beim Fundraising hingegen erhalten die Förderer keinen direkten Gegenwert für ihre Zuwendung. Oder anders, Fundraiser wollen nichts verkaufen, sondern zum Spenden motivieren. Das führt zu wichtigen Fragen. Was motiviert Menschen, Mittel zu spenden? Was erhoffen sie sich von ihren Spenden? Manche wollen dazu beitragen, die Not anderer Menschen zu lindern. Andere wollen die Unabhängigkeit kultur- und sinnstiftender Institutionen fördern. Und einige wollen Menschen dazu befähigen, die Zukunft nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Sie alle eint eines. Sie vertrauen darauf, dass ihre Spenden dort ankommen, wo sie hin sollen. Blink Nummer 2. Die Grundlage für das Vertrauen der Spender bilden Transparenz und Rechtssicherheit. Ich würde ja gerne spenden, aber kommt mein Geld auch wirklich an? Woher weiß ich, dass am Ende nicht zweckentfremdet oder gar veruntreut wird? Solche Zweifel hindern Menschen daran, für gute Zwecke zu spenden. Darum beginnt die Arbeit der Fundraiser damit, Vertrauen zwischen Spendern und NPOs zu schaffen. Dafür braucht es vor allem zwei Dinge: Transparenz und Rechtschaffenheit. Die Förderinnen und Geldgeber wollen nachvollziehen, wofür ihre Spenden verwendet werden. Viele gemeinnützige Organisationen ermöglichen dies, indem sie ihre Jahresabschlussberichte veröffentlichen. Im Idealfall dokumentieren diese Berichte auch die Kosten für das Fundraising selbst, sowie die konkreten Maßnahmen der Fundraiser. Das beugt Befürchtungen vor, die Mitteleinwerber könnten unverhältnismäßig von ihrer Arbeit profitieren. Stand März 2020 gab es zwar noch keine Publizitätspflicht für gemeinnützige Organisationen. Immer mehr NPOs veröffentlichen ihre Jahresberichte dennoch freiwillig, um Transparenz zu schaffen. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, kurz DZI, hat eine Checkliste zum Thema erstellt. Die Berichte sollten auch für Laien verständlich sein, per Download auf der Website verfügbar sein und in gekürzter Fassung an alle Spenderinnen und Spender verschickt werden. Die zweite Vertrauensgrundlage ist die Gesetzestreue. Eine gemeinnützige Organisation ist nur glaubwürdig, wenn sie sich an die rechtlichen Vorgaben hält. Darum sollten auch Fundraiser mit den Grundlagen vertraut sein und bei Zweifeln juristischen Rat einholen. Zu den Grundlagen gehört das Wissen, dass Spendenzahlungen unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen können. Zuwendungen, die der Idealsphäre der NPO dienen, sind steuerfrei. Damit sind zum Beispiel Spenden oder Mitgliedsbeiträge gemeint, die dem zentralen, gemeinnützigen Gründungszweck zukommen. Zu den Einnahmen aus der Vermögensverwaltung gehören Zinsen aus Kapitalanlagen oder Mieteinnahmen. Sie werden mit 7% Umsatzsteuer belastet, sobald sie 17.500 Euro pro Jahr übersteigen. Einnahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs wie Warenverkäufe oder Eintrittsgelder von Benefizveranstaltungen unterliegen der vollen Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer von 19%. Die Förderer wiederum können ihre Spenden von der Steuer abziehen, egal ob es sich um Privatpersonen oder Unternehmen handelt. Eine Privatspenderin kann gemeinnützige Spenden bis zu einer Höhe von 20% ihrer Gesamteinkünfte als Sonderausgaben geltend machen. Dafür muss sie dem Finanzamt die Zuwendungsbestätigungen der Empfänger vorlegen. Diese Bescheinigungen müssen den Einkommensteuerrichtlinien entsprechen. Hier empfiehlt sich die Anschaffung einer Fundraising-Software, die automatisch regelkonforme Quittungen ausstellt. Damit sind die Grundlagen geklärt. Aber kann man beim Fundraising wirklich von einer eigenen Branche sprechen? Blink Nummer 3. Das Fundraising ist heute eine professionelle Branche mit einem konkreten Anforderungsprofil. Bekannt sind Spendensammler, die mit Kleingelddosen oder Unterschriftenlisten durch Fußgängerzonen ziehen. Die meisten Fundraiser sind heute aber im Hintergrund tätig. Sie arbeiten als Profis in einer etablierten Branche mit eigenen Berufsverbänden und Medien. Der Deutsche Fundraising-Verband DFRV wurde bereits 1993 gegründet. Er vertritt die Interessen der Branche und veröffentlicht relevante Informationen. Mitglied werden können alle aktiven Fundraiser, Spendenorganisationen, Fundraising-Dienstleister und alle Menschen, die sich in der Spendenkultur engagieren. Auch die Anzahl der einschlägigen Medienkanäle wächst. Beispiele sind das 2006 gegründete Fundraiser Magazine, das heute wichtigste Branchenmagazin im deutschsprachigen Raum, und der Fundraising Verlag. Renommierte digitale Kanäle sind der Blog sozialmarketing.de oder der Newsletter NGO Dialogue Professional. Ob und wie sehr eine Organisation Fundraiser in ihre Lohnstrukturen integriert, hängt von der Anzahl der Mitarbeiter und dem Spendenvolumen ab. In kleineren Organisationen wird das Fundraising häufig an die Öffentlichkeitsarbeit gekoppelt. In größeren Unternehmen lohnt es sich, der Mittelbeschaffung eine eigene Abteilung zu widmen. Organisationen mit hohem Spendenvolumen können ihre Fundraiser sogar verschiedenen Teams und Aufgaben zuteilen. Die Arbeitsteilung kann nach verschiedenen Kategorien erfolgen. Nach Spenderkategorien wie Klein- oder Großspendern, nach Fundraising-Methoden wie Online-Fundraising, Postversand oder Veranstaltungsorganisation oder nach Tätigkeiten wie der Datenpflege oder persönlichen Betreuung der Förderer. Je nach Aufgabenfeld müssen Fundraiser vielfältige Fähigkeiten mitbringen, die sich in persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen gliedern lassen. Auf persönlicher Ebene geht es um Charakter- und Einstellungsfragen. Eine Fundraiserin muss sich mit den Werten der Organisation identifizieren können, um andere Menschen von ihnen zu überzeugen. Sie muss geduldig sein, professionell mit Zurückweisungen umgehen und immer wieder neue kreative Projektideen entwickeln. Zu den Sozialkompetenzen zählt die Fähigkeit, die Beweggründe der Spender zu kennen und enge Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Zum Fachwissen gehören einschlägige Kenntnisse zu den Methoden und Medien des Fundraising, dem Marketing und der Buchhaltung. Nehmen wir also an, du arbeitest selbst als Fundraiser. Wo fängst du an? Blink Nummer 4. Gutes Fundraising basiert auf strategischem Management und einer stimmigen Corporate Identity. Im kleinen Rahmen sind Fundraising-Maßnahmen überschaubar. Eine Jugendeinrichtung mit Förderbedarf richtet eine Spendenwebsite ein und veranstaltet ein Benefizkonzert mit Solikasse, um Mittel für ihr Engagement zu sammeln. Gemeinnützige Organisationen brauchen aber regelmäßige Spendeneinnahmen. Darum setzen sie auf Ansätze, die wir sonst nur von Unternehmen kennen. Die meisten NPOs verfolgen ein strategisches Fundraising-Management. Der Ablauf einer Kampagne erfolgt in den 5 klassischen Phasen: Analyse, Planung, Ausführung, Kontrolle und Evaluation. Bei der Analyse werden sowohl interne Faktoren wie der Spendenbedarf und verfügbare Marketingressourcen als auch externe Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel das gesellschaftliche Klima, die Konkurrenz und potenzielle Spendergruppen. Auf dieser Grundlage erfolgt die möglichst langfristige Planung der Maßnahmen und Kosten. Im Idealfall steht die Planung schon im Herbst für das folgende Jahr. Bei der Umsetzung dieser Pläne sind gutes Zeitmanagement und eine klare Arbeitsteilung wichtig. Bei einer Mailing-Aktion, also dem breit angelegten postalischen Versand von Printsachen, muss von der Redaktion der Texte über das Layout und den Druck bis hin zum tatsächlichen Versand eine Menge koordiniert werden. Beim anschließenden Controlling werden die Spendeneinnahmen verbucht und den Kosten in einem Abschlussbericht gegenübergestellt. Am Ende werden die Leistungen und Ergebnisse evaluiert, um Potenzial für Verbesserungen zu finden. Viele NPOs orientieren sich an einem weiteren betriebswirtschaftlichen Konzept, der Corporate Identity oder kurz CI. Auch gemeinnützige Unternehmen profitieren davon, sich sowohl intern als auch extern in einem stimmigen Gesamtbild zu präsentieren. Das wirkt professionell, gibt potenziellen Spendern Sicherheit und schafft Vertrauen. Das Herzstück des CI ist das Leitbild, das die Grundwerte, den Zweck und die Qualitätsansprüche der Organisation umfasst. Es sollte nicht länger als 3 Sätze sein und sich zu einem Slogan oder Statement konzentrieren lassen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fasst sein Leitbild zum Beispiel mit dem Motto »Die Erde braucht Freunde« zusammen. Bei alledem muss die NPO klar kommunizieren, warum ihr Zweck unterstützenswert ist. Im Englischen wird das als Case for Support bezeichnet. Das ist ein Dokument, das alle Argumente für den gesellschaftlichen Nutzen der Organisationsarbeit zusammenfasst. Von bisherigen Erfolgen über aktuelle Initiativen bis zu den Zukunftsplänen. Der Text dient intern als Grundlage für alle Kommunikationsmaterialien und sollte regelmäßig aktualisiert werden. Damit wären wir bei der Frage, an wen sich all diese Maßnahmen richten sollen. Wer sind Sie, die potenziellen Förderer und Spender? Blink Nummer 5. Fundraiser brauchen einen strukturierten Überblick über die Förderlandschaft. Stell dir vor, du müsstest eine seltene Tierart finden. Du hast aber keine Ahnung, wie das Tier aussieht und in welchem Lebensraum es sich aufhält. Klingt fast unmöglich, oder? Genauso würde es einer Person gehen, die im Fundraising-Bereich arbeitet, aber die Förderlandschaft nicht kennt. Darum verschafft sie sich zuerst einen Überblick. Wir richten den Blick zunächst auf die Empfängerseite. Laut der Zivilgesellschaft in Zahlen, einem Think Tank für Zivilgesellschaftsforschung, gab es in Deutschland im Jahr 2016 über 600.000 Vereine, etwa 25.000 gemeinnützige GmbHs und knapp 22.000 Stiftungen. Die meisten NPOs fallen in eine dieser 3 Gruppen. Auch die Förderer gliedern sich in 3 Hauptgruppen: Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen. Das addierte Spendenvolumen der Privatpersonen lässt sich nur durch Selbstauskünfte ermitteln. Je nach Erhebung liegen die Schätzungen aber zwischen 3,5 und 8,1 Milliarden Euro pro Jahr. Für Stiftungen gibt es keine aussagekräftigen Zahlen, aber die Summe der Geldspenden von Unternehmen beläuft sich laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft auf jährlich 8,5 Milliarden Euro. In der Praxis bezeichnen viele Organisationen tatsächlich die Privatpersonen als wichtigste Spendergruppe. Wer sind all diese Menschen und was bringt sie dazu, Geld für gute Zwecke zu geben? Dem Deutschen Spendenrat zufolge hatten im Jahr 2018 31% der Deutschen über 10 Jahre Geld gespendet. Die Studie Bilanz des Helfens zeigte außerdem, dass die individuelle Spendenbereitschaft zunimmt. Im Jahr 2000 spendeten die Menschen im Durchschnitt 80 Euro pro Jahr. 2018 lag der durchschnittliche Jahresspendenbeitrag schon bei 146 Euro. Die Spendenmotivation nimmt offenbar auch mit dem Alter zu. Laut dem Deutschen Spendenmonitor 2018 war die Altersgruppe 65+ mit Abstand am spendabelsten. Hier spendete mindestens jeder Zweite. Am anderen Ende des Spektrums lag die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen, in der nur etwa jeder Achte spendete. Erfahrene Fundraiser wissen, dass dabei auch die Generation eine Rolle spielt. Wer 2018 75 oder älter war, wurde von Kriegserfahrungen geprägt. Diese Menschen haben sowohl die entbehrungsreichen Nachkriegsjahre als auch das Wirtschaftswunder erlebt. Viele wollen aus Dankbarkeit für ihren Wohlstand etwas Gutes für andere Menschen tun. Die westdeutschen Babyboomer der Jahrgänge 1953 bis 1966 dagegen wuchsen meist ohne existenzielle Nöte in Zeiten großer sozialer Bewegungen auf. Sie sind oft höher gebildet als ihre Vorgängergeneration, individualistischer und skeptischer gegenüber Autoritäten. Sie wollen Beweise für die Wirksamkeit ihrer Spenden und Anerkennung für ihr soziales Engagement. Das ist natürlich noch immer etwas generisch. Wie würdest du als Fundraiser potenzielle Spender finden? Blink Nummer 6. Jede Organisation muss ihre potenziellen Spendergruppen untersuchen und segmentieren. Ältere Menschen spenden also eher als junge. Aber jetzt stell dir vor, du willst einen Hip-Hop-Radiosender von Jugendlichen aus benachteiligten Familien fördern. Da dürften Menschen über 70 nicht zu deiner Hauptzielgruppe gehören. Wie analysierst du deine spezifische Spendergruppe? Du willst deine Fundraising-Maßnahmen an die Interessen deiner potenziellen Förderer anpassen. Dafür gruppierst du sie am besten mit Hilfe der sogenannten Spenderpyramide. Auf der untersten Stufe steht die numerisch größte Gruppe, die Interessenten. Das sind Menschen, die bereits von deiner Organisation gehört haben oder sich aller Voraussicht nach mit ihrem Leitbild identifizieren. Diese Gruppe wird mit Maßnahmen wie Massenmailings, Online-Marketing oder TV-Spots adressiert. Auf die nächsten Stufen verteilen sich die Menschen, die aufgrund früherer Spenden bereits in der Datenbank der NPO erfasst sind. Ihre Anzahl nimmt mit jeder Stufe ab. Von den Erstspendern über die Mehrfachspender, die Dauerspender wie Paten und Mitglieder bis zu den Großspendern. An der Spitze der Pyramide stehen die sogenannten Erblasser, die ihren Spendenbeitrag per Testament verfügen. Um zusätzlich zu filtern, kannst du Kriterien wie Geografie, sozioökonomischer Status, Konsumverhalten oder kulturelle Werte heranziehen. Eine CSU-Wählerin dürfte der Unterstützung eines Projekts aus der LGBT-Community zum Beispiel skeptischer gegenüberstehen als eine Wählerin der Grünen oder Linken. All diese Daten verwendest du, um deine Fundraising-Kampagne genau auf deine Zielgruppe zuzuschneiden. So kannst du festlegen, welche Methoden du zu welcher Zeit, an welchem Ort, über welche Kanäle einsetzt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Kontaktstatus, also die Kategorisierung in kalte, warme und heiße Kontakte. Kalte Kontakte hatten bislang noch keinerlei Berührung mit deiner NPO, warme Kontakte haben bereits einen Bezug und heiße Kontakte haben bereits gespendet. Gerade für kleine NPOs ist es sinnvoll, sich aus Kostengründen auf das Potenzial der warmen Kontakte zu konzentrieren, denn sie lassen sich in der Regel leichter zu Spenden motivieren. Am besten sammelst du ihre Kontakte in einer Datenbank, zum Beispiel indem du sie im Rahmen einer Veranstaltung erfasst. Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet jährlich die sogenannten Herzwochen, während derer sie bundesweit Vorträge hält. Viele Teilnehmende sind von der Arbeit angetan, würden aber von sich aus keinen Kontakt aufnehmen. Darum werden vor Ort Karten ausgehängt, mit denen sie unkompliziert weiteres Informationsmaterial anfordern können. Natürlich könnt ihr auch euer persönliches Netzwerk aktivieren. In den USA hat ein kleines Schauspielensemble alle privaten Kontakte um Unterstützung gebeten. So wurden 2700 Menschen erfasst, die bei einer anschließenden Postkartenaktion insgesamt $15.000 spendeten. Blink Nummer 7. Private Förderer sollten durch gute und regelmäßige Kommunikation gebunden werden. Die drei großen Spendergruppen sind also Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen. Es liegt auf der Hand, dass du ihre Mitglieder auf ganz unterschiedliche Weise ansprechen kannst. Die nächsten drei Blinks bieten dir dazu einen praktischen Überblick. Wir beginnen mit den Privatpersonen. Gerade große Wohltätigkeitsorganisationen versuchen die Menschen mit einem breiten Mix aus Online- und Offline-Strategien zu erreichen. Dazu gehören persönliche Gespräche, Spendenbriefe für den Postversand, Benefizveranstaltungen, Partnerschaften und Kampagnen in den klassischen Medien wie Print, Funk und Fernsehen. Effektives Fundraising nutzt heute natürlich auch digitale Kanäle, allen voran eine gute Website. Diese sollte benutzerfreundlich und übersichtlich sein. Ein gutes Beispiel ist die Website der Kindernothilfe. Die wichtigen Schaltflächen "Jetzt spenden" und "Pate werden" sind hier sichtbar auf allen Unterseiten platziert. Ein weiterer neuer Trend sind Charity-Apps. Die Vereinten Nationen geben Spendern mit der App Share the Meal die Chance, schnell und unkompliziert Mahlzeiten für Kinder in den ärmsten Regionen der Welt zu spenden. Dabei reicht es, die Bankdaten einmalig einzugeben, um jede weitere Spende mit einem Tippen zu autorisieren. Natürlich musst du nicht zwingend eine eigene App fürs Fundraising entwickeln. Du kannst deine Organisation kostenlos zusammen mit anderen NPOs als Empfängerin in einer Spenden-App registrieren. Eines der wichtigsten Ziele ist die Spenderbindung. Treue Förderer spenden höhere Beträge, empfehlen NPOs in ihrem privaten Umfeld und engagieren sich womöglich sogar ehrenamtlich für deine Organisation. Für eine hohe Spenderbindung brauchst du zweierlei: regelmäßige Kommunikation und ein gutes Zufriedenheitsmanagement. Informiere deine Förderer regelmäßig über eure Arbeit. Gerhard Wallmeier, der frühere Fundraising-Manager von Greenpeace, empfiehlt, die Spender mindestens alle 6 bis 8 Wochen mit aktuellen Mitteilungen zu versorgen. Das kann über Mailings, Newsletter oder Magazine geschehen. Magazine eignen sich, weil du sie als Bonus für Dauerspender anpreisen und als Anlass für regelmäßige Anschreiben nutzen kannst. Ein gutes Magazin ist leicht lesbar und trotzdem interessant. Es informiert über aktuelle Projekte und stellt die Menschen hinter der Organisation vor. Es greift Diskussionen der Community auf und beinhaltet unaufdringliche Spendenaufrufe. Es verwendet aussagekräftige Bilder, verzichtet aber auf Hochglanz, um nicht verschwenderisch zu wirken. Mit dem richtigen Zufriedenheitsmanagement gibst du deinen Spendern das Gefühl, gehört zu werden. Dazu gehört, dass du dich professionell und zeitnah um Probleme mit Spendenbescheinigungen, Nachfragen zu Organisationskosten oder inhaltliche Anregungen kümmerst. Im Idealfall trittst du auch durch Korrespondenz, Gespräche oder Befragungen mit deinen Unterstützern in den Dialog. Blink Nummer 8. Förderungen durch Stiftungen sind weit verbreitet, gehen aber mit viel Bürokratie einher. Jede Spende zählt, aber viele Privatspender können auf Dauer nur kleinere zweistellige Beträge entbehren. Eine große, gemeinnützige Organisation braucht natürlich höhere Summen, um eine stabile Finanzierung ihrer Arbeit zu gewährleisten. Hier kommen Institutionen wie Stiftungen ins Spiel. In Deutschland gab es bereits vor dem Zweiten Weltkrieg sogenannte Bürgerstiftungen. Insbesondere jüdische Familien engagierten sich freiwillig für wohltätige und kulturelle Zwecke. Das erklärt, warum nach 1945 die meisten Stiftungen von der Bildfläche verschwanden. Bis in die 1990er Jahre konnte niemand sagen, wie viele Stiftungen es überhaupt in Deutschland gibt. Der Trend schlug gegen Ende des Jahrtausends um. 2001 gab es etwa 10.500 Stiftungen in der Republik. 2018 war die Zahl bereits auf 23.000 gestiegen. Das addierte Stiftungskapital all dieser Institutionen wurde zu diesem Zeitpunkt auf 68 Milliarden Euro geschätzt. Zu den größten Stiftungen zählen die Robert-Bosch-Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Auch das Ansehen von Stiftungen hat sich verbessert. Früher standen sie unter dem Verdacht, hauptsächlich den Stiftern zu dienen, indem sie ihnen Ansehen, Macht oder Steuerersparnisse verschafften. Bei einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Stiftungen gaben 2015 aber 91% der Befragten an, sie würden es befürworten, wenn Menschen stiften. Nehmen wir also an, du willst eine Stiftung zur Unterstützung deiner NPO bewegen. Dann musst du dich auf einen gewissen bürokratischen Aufwand gefasst machen. Die Spendenakquise beginnt mit der Recherche nach einer geeigneten Stiftung. Suche einfach im Internet oder nutze einen Stiftungsführer wie das Verzeichnis Deutscher Stiftungen, das 2017 ganze 26.000 Stiftungen aufführte. Filtere deine Suche von vornherein nach Förderstiftungen, denn nur diese vergeben Mittel an externe Projekte. Operative Stiftungen wie Altersheime finanzieren ausschließlich die Arbeit ihrer eigenen Einrichtungen. Wende dich dann an eine Stiftung, deren Stiftungszweck zu eurer inhaltlichen Arbeit passt. Mach dich anschließend mit den konkreten Förderrichtlinien der Stiftung vertraut. Es kann zum Beispiel sein, dass sie nur Projekte mit internationaler Ausrichtung fördert, dabei aber keine Veranstaltungen unterstützt und sehr spezifische Antragsunterlagen benötigt. Wenn all das passt, schickst du der Stiftung eine Projektskizze. Nach einer positiven Rückmeldung reichst du den eigentlichen Förderantrag ein und beginnst erst im Falle einer Bewilligung mit der Projektumsetzung. Nach Projektende werden eine detaillierte Abrechnung und ein schriftlicher Abschlussbericht erstellt. Die meisten Stiftungen erwarten auch, dass ihr Engagement in Veröffentlichungen wie einer Broschüre, auf der Website oder bei Veranstaltungen erwähnt wird. Blink Nummer 9. Unternehmen haben viele Möglichkeiten, NPOs mit Spenden oder Kooperationen zu unterstützen. Die Liste unternehmerischer Verantwortungslosigkeiten ist lang. Sie reicht von unmenschlichen Arbeitsbedingungen über Umweltverschmutzung bis zur mutmaßlichen Täuschung von Kunden und Behörden. Es gibt inzwischen aber auch Firmen, die das schlechte Image der Unternehmenswelt mit sozialem oder ökologischem Engagement aufwerten wollen. Das liegt auch daran, dass dieses Engagement von immer mehr Verbrauchern erwartet wird. Das war nicht immer so. Bis zu den sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre hatten die meisten Menschen wenige bis keine Anforderungen an die ethische Verantwortung von Unternehmen. Nun aber fordern Konsumenten, dass Produkte und Dienstleistungen gewissen Standards im Hinblick auf Menschenrechte und Umweltschutz entsprechen sollten. Diese Sichtweise konnte sich in den 1990er Jahren weiter etablieren und seit der Jahrtausendwende ist der Begriff der Corporate Social Responsibility, kurz CSR, auch in Europa ein Begriff. Damit sind also Maßnahmen gemeint, mit denen Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Dabei engagieren sich nicht nur große Konzerne, die mit ihren Umweltverschmutzungen und Menschenrechtsverstößen für Medienrummel sorgen, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen. 2011 hatten 96% der deutschen Betriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern und 63% der Betriebe mit bis zu 49 Mitarbeitern eigene CSR-Strategien entwickelt. CSR ist also in der Unternehmenswelt angekommen. Es gibt spezielle Formate für eine Ausbildung im CSR-Management, CSR-Ratings zur Evaluierung laufender Maßnahmen und zahllose Publikationen zum Thema. Viele nachhaltige Unternehmen setzen dabei bewusst auf die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen. Hierbei haben sie verschiedene Möglichkeiten. Von Spenden und Sponsorings über Cause-Related Marketing bis zum Corporate Volunteering. Aber eins nach dem anderen. Beim Cause-Related Marketing werden Transaktionen an gemeinnützige Spenden gekoppelt. Eine der ersten Aktionen dieser Art war eine Kampagne von American Express im Jahr 1983. Der New Yorker Finanzdienstleister verkündete, bei jeder Kreditkartennutzung einen Teil für die Restaurierung der Freiheitsstatue zu spenden. Die Bilanz der Aktion konnte sich sehen lassen. 45% mehr Kreditkarteninhaber, eine Steigerung der Kartennutzung um 28% und insgesamt 1,7 Millionen Dollar an Spenden. Beim Corporate Volunteering spenden Unternehmen kein Geld, sondern die Arbeitszeit und das Know-how ihrer Mitarbeiter. DHL organisiert seit 2011 einmal jährlich den unternehmensweiten Global Volunteer Day. Allein 2017 engagierten sich 100.000 Mitarbeiter in 3.000 Projekten, um gemeinnützige Zwecke wie Armutsbekämpfung, Flüchtlingshilfe oder Umweltschutz zu unterstützen. Damit haben wir die deutsche Förderlandschaft in einem ersten Überflug vermessen. Zum Abschluss lassen wir uns von einem Blick auf das Fundraising in anderen Ländern inspirieren. Link Nummer 10. Das Spendenverhalten der Menschen variiert beträchtlich zwischen den Ländern. Was hat wohl den größten Einfluss auf die Spendenbereitschaft der Menschen? Ihr Alter, ihr Bildungsstand oder ihr Einkommen? Das lässt sich wohl nicht verallgemeinern. Es deutet aber vieles darauf hin, dass es in verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Spendenkulturen gibt. Der internationale Vergleich zeigt, dass die Spendenmotivation in den USA und Großbritannien besonders hoch ist. Dem Spendenbericht des österreichischen Fundraising-Verbands zufolge spendeten die Menschen in den USA 2017 mit durchschnittlich $1,113 pro Kopf mit Abstand am meisten. Zuwendungen an Kirchen wurden hier bereits mit eingerechnet. In Europa führte Großbritannien mit durchschnittlich 274 Euro im Jahr. Die Menschen in Deutschland lagen mit 91 Euro pro Kopf im europäischen Durchschnitt. Die britische Charities Aid Foundation benannte 2006 fünf wichtige Faktoren für die Unterschiede zwischen den Ländern: die Vermögenslage der Bürger, die Höhe der einkommensrelevanten Abzüge, die Steuervorteile durch Spenden, die jeweilige Kultur informeller Gaben und Geschenke sowie Religiosität. Das Konzept der informellen Gebenskultur ist womöglich nicht sofort greifbar. Erklären wir es daher am Beispiel der Vereinigten Staaten, wo die Philanthropie auf eine lange Tradition zurückblickt. Viele Privatpersonen und Unternehmen verstehen es als ihre soziale Pflicht, öffentliche und gemeinnützige Zwecke durch Spenden zu unterstützen. Damit ist das Fundraising so gut wie überall stark vertreten. In der Politik, der Wohltätigkeit, aber auch in öffentlichen Einrichtungen wie Museen oder Universitäten. Die besondere Rolle freiwilliger Zuwendungen lässt sich dadurch erklären, dass der US-Staat seit jeher wenig zur sozialen Sicherheit seiner Bevölkerung beisteuert. Die Menschen haben grundsätzlich niedrigere Erwartungen an die staatliche Förderung als in Europa. Darum spielen hier Werte wie finanzielle Eigenverantwortung oder ehrenamtliches Engagement eine deutlich größere Rolle. Trotzdem ist das freiwillige Engagement auch in Europa auf dem Vormarsch und damit das Fundraising. In Österreich und der Schweiz zum Beispiel hat sich die Branche seit den 1990er Jahren, ähnlich wie in Deutschland, professionalisiert. In Österreich wurde bereits 1996 der Fundraising-Verband Austria gegründet. 2017 haben etwa 60% der Bevölkerung gespendet, wobei die Bereitschaft in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen am größten war. In der Schweiz spendeten 2017 etwa 83% der privaten Haushalte. Das Land hat außerdem eine lange Stiftungstradition. 2017 waren über 13.000 Stiftungen registriert, wobei die Hälfte davon bereits vor 1997 gegründet worden war. Du siehst, Fundraising gehört heute weltweit zu den wichtigsten Aktivitäten gemeinnütziger Organisationen. Mit diesen Grundlagen hast du einen guten Überblick, um dich selbst in der aktiven Mittelakquise zu engagieren. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Fundraising sich vom Nischenthema zur professionellen Branche etabliert hat, die zahlreichen gemeinnützigen Organisationen die Existenzgrundlage sichert. Wer hier Erfolg haben will, muss vertrauenswürdig auftreten und mit strategischen Kampagnen auf potenzielle Spendergruppen zugehen. Gute Fundraiser binden ihre Förderer an sich, indem sie sie regelmäßig transparent über Kosten, Mittelverwendung und laufende Maßnahmen informieren. Was du konkret umsetzen kannst: werde fit im Online-Fundraising. Dienstleister wie die Fundraising Akademie und das Google-Projekt Squared Online bieten Fortbildungen zum Thema Online-Fundraising bzw. Kurse zum digitalen Marketing an. Die Teilnahme kann für NPO-Mitarbeitende sogar durch Stipendien finanziert werden. Das waren die Links zu Handbuch Fundraising von Marita Haibach. Wir danken dir fürs Zuhören.